Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist wieder mal ein rassistisches Verbrechen, das die USA erschüttert. Wieder einmal begangen von Polizeibeamten. Und wieder haben viele den Eindruck, die Schuldigen werden von oben beschützt.
We got gunshots.
We got gunshots, guys.
In Minneapolis gehen seit einigen Tagen Tausende von Menschen auf die Straße. Häufig eskalieren diese Proteste in Gewalt und auch in Plünderung. Es ist alles eine Folge des gewaltsamen Todes von George Floyd.
And these officers, they need to be arrested right now.
Sein Bruder hat im US-Fernsehen gesagt, das sei eine Hinrichtung gewesen. Eine Hinrichtung durch die Polizei. Und ja, er wolle keine Gewalt auf den Straßen, aber die Menschen hätten es einfach satt, ständig zusehen zu müssen, wie schwarze Männer sterben.
I want, you know, everybody to be peaceful right now, but people are torn and hurt because they're tired of seeing black men die constantly, over and over again.
Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA und die Lage in Minneapolis. Das ist gleich unser erstes Thema im Gespräch mit unserem US-Korrespondenten Jan Bösche. Und wir machen einen Sprung thematisch und sprechen heute außerdem über Schlösser und Seen. Die machen nämlich pünktlich zu Pfingsten in Bayern wieder auf. Wie es da aussieht und welche Rolle Markus Söder bei diesem Timing spielt, das erklärt uns Michael Watzke. Alles an diesem Freitag, dem 29. Mai 2020. Hier ist Tobias Armbrüster. Hallo.
Guten Tag.
Hallo Jan, grüß dich. Tobias hier.
Hallo.
Jan, wir kriegen jetzt seit Anfang der Woche, seit Montag, die vielen Bilder, die Töne, die ganzen Informationen aus Minneapolis, die Bilder dort von diesen schweren Protesten. Kannst du uns kurz beschreiben, wir sprechen jetzt am Freitagnachmittag, wie ist die Lage jetzt gerade?
Ja, die Lage hat sich ein bisschen beruhigt, nachdem die vergangene Nacht wirklich noch einmal eine echte Eskalation war. Es hat Ausschreitungen gegeben in dieser einen Nachbarschaft von Minneapolis rund um die Polizeistation, die offenbar für diesen Polizeieinsatz am Montag verantwortlich war. Gebäude sind in Brand gesteckt worden, Geschäfte, Fastfoodketten, am Ende dann sogar auch die Polizeiwache selber. Gestern Abend Ortszeit hat die Polizei entschieden, die letzten Polizisten dort abzuziehen und dieses Gebäude quasi dann den Demonstranten zu überlassen. Wir haben in den vergangenen Nächten relativ wenig Polizeieinsätze gesehen, es hatte relativ wenig Festnahmen gegeben, dann aber am frühen Morgen ist also die Staatspolizei auch dort eingezogen. Es gibt ja unterschiedliche Polizeibehörden, aber nun diesmal die Staatspolizei, und die hat dann dort sozusagen die Straßen geräumt, hat auf dem Weg bei diesem Einsatz auch gleich noch ein CNN-Team kurzfristig festgenommen, um sozusagen der Lage Herr zu werden, die sich in den vergangenen Nächten dort doch dann ziemlich eskaliert hat.
Wie sind diese Proteste denn eigentlich organisiert? Kann man das sagen, wer oder welche Gruppen dahinter stehen? Wird das überhaupt organisiert oder ist das alles ganz spontan?
Ich würde sagen, das ist in erster Linie ganz spontan. Es gibt sicherlich auch immer ein paar Leute, die solche Situationen ausnutzen, die dann möglicherweise auch bei Plünderungen vorne mit dabei sind, weil sie andere Interessen haben. Aber viele Beteiligte und auch Beobachter sagen, wir sehen hier wirklich einen Zorn, der ausbricht, das Gefühl, von einem System alleine gelassen zu sein, das Gefühl, dass der Staat einen nicht beschützt. Und dieser Zorn, dieser Ärger, der bricht da eben halt aus. Wir dürfen nicht vergessen, diese Ausschreitung, sozusagen der gewalttätige Protest, aus das eine, es hat in Minneapolis auch an anderen Stellen friedliche Proteste gegeben, wo tausende Menschen sich versammelt haben, um gegen dieses Problem der Polizeigewalt friedlich zu demonstrieren. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, es gibt hier besonders in der schwarzen Bevölkerung, bei vielen Afroamerikanern, ein tief sitzendes, ein Frust, ein Ärger, dass diese Dinge immer wieder passieren und dass es da offenbar keinen Sinneswandel gibt. Und für manche ist dann eben halt Aggression, ist dann eben halt Gewalt das Ventil, um diesem Ärger da freien Lauf zu lassen.
Da können wir sicher gleich nochmal genauer drüber sprechen. Du hast jetzt schon die Hautfarbe erwähnt. Wenn man sich die Demonstranten, die Protestierer ansieht, die Leute, die da auf die Straße gehen, sind das vor allem Schwarze oder geht da sozusagen eine Gesellschaft insgesamt auf die Barrikaden?
Das sind sicherlich in erster Linie Schwarze, aber da geht durchaus auch eine Gesellschaft an sich auf die Barrikaden. Das gibt in manchen, zumindest in manchen Gruppen, einen Ärger, der auch über die Hautfarbe hinausgeht. Also es gibt auch Weiße, die mit der Situation nicht einverstanden sind. Es gibt Leute, die die soziale Situation sich dann oft leider Gottes in diesem Land dann auch in Hautfarben widerspiegelt, die das ändern wollen. Also das ist kein Kampf, den Afroamerikaner hier im Land alleine kämpfen. Aber natürlich sind sie es in erster Linie, die dieses Ungleichgewicht, diese Polizeigewalt immer wieder spüren und die jetzt natürlich auch ihrem Ärger, ihrem Zorn dort Luft machen.
Jan, wir sind jetzt schon mittendrin in dem aktuellen Geschehen. Lass uns nochmal ganz kurz Revue passieren. Erklär uns das nochmal ganz kurz. Was ist da genau am Anfang passiert? Was war das für eine Tat, die Minneapolis da am Montag erlebt hat?
Ja, am Anfang stand ein Anruf eines Ladens bei der Polizei mit dem Verdacht, dass ein Kunde versucht haben könnte, mit einem falschen 20-Dollar-Schein zu bezahlen. Wir wissen bis heute nicht wirklich, ob dieser Schein wirklich falsch war oder nicht. Polizisten kamen, haben diesen Mann festgenommen und wir wissen von Überwachungskameras, dass diese Festnahme offenbar auch ganz friedlich verlaufen ist. Also er hat sich da nicht gewehrt, er hat keine Waffe gezeigt, sondern ihm wurden Handschellen angelegt. Und dann plötzlich eskalierte diese Festnahme auf eine Weise, dass einer der Polizisten sich mit seinem Knie auf den Hals dieses Mannes gekniet hat. Eine Praxis, die bei den meisten Polizeibehörden in den USA nicht erlaubt ist, aber die oft, die wenn dann angewandt wird, um wirklich renitente Menschen sozusagen ruhig zu stellen. In diesem Fall aber war der festgenommene George Floyd nicht renitent und der Polizist hat auch nicht kurzfristig mit seinem Knie da diesen Einsatz gewagt, sondern mehrere Minuten lang hat er sich mit seinem Körpergewicht auf den Hals von George Floyd sozusagen gekniet. Das Interessante, das Besondere daran ist, dass Passanten stehen geblieben sind, das beobachtet haben, die Polizisten aufgefordert haben, das sein zu lassen, zu sehen, dass dieser Mann nicht mehr atmen kann, der selber sagte, ich kann nicht mehr atmen. Eine Rettungssanitäterin, die dabei kam, sagte, ich bin sehr Rettungssanitäterin, was ihr da macht, das geht so nicht. Die Polizisten haben sich davon aber nicht beeindrucken lassen. Kurze Zeit später war George Floyd dann bewusstlos, er wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und ist dort dann gestorben. Und das ist natürlich alles gefilmt worden. Das ist ein großer Unterschied, was Polizeigewalt in den USA angeht, zu vielleicht 15 Jahren. Heutzutage wird sowas gefilmt, wird ins Internet gestellt und löst dann natürlich eine Debatte aus, die die USA jetzt ziemlich beschäftigt.
Und diese Polizeibeamten, die wurden gleich anschließend entlassen aus dem Polizeidienst. Aber das für viele Amerikaner Unerhörte ist, dass sie noch nicht festgenommen wurden.
Genau. Dass sie entlassen wurden, ist an sich schon mal eine relativ schnelle Reaktion, muss man sagen. In vielen anderen Fällen von Polizeigewalt haben sich Polizeichefs und Bürgermeister davor gescheut, die betroffenen Polizisten zu entlassen. Sie wurden dann manchmal nach Hause geschickt, mal mit Bezahlung, mal ohne. Aber dass es wirklich gleich zu einer Entlassung gekommen ist, das war schon eine schnelle Handlung. Das aufregende Thema hier ist, dass die Staatsanwaltschaft, die das jetzt ermittelt, gesagt hat, es hat noch keine Festnahme gegeben, weil man erstmal alle Beweise sammeln wolle, um dann diese Entscheidung zu treffen. Das hat hier für sehr, sehr viel Ärger gesorgt. Anwälte haben gesagt, das sei unerhört, dass in anderen Fällen würden Verdächtige erst einmal festgenommen und dann würden weitere Beweise gesucht. In diesem Fall aber wären mit zweierlei Maß gemessen, das durchaus sicherlich rechtlich auch begründet ist. Polizisten stehen hier unter einem anderen rechtlichen Schutz, weil sie eben halt einen gewissen Gewalteinsatz oder auf gewisse Weise Gewalt einsetzen dürfen, im Rahmen ihres Amtes natürlich. Aber dass eben halt diese Polizisten weiterhin auf freiem Fuß sind, das war dann der Punkt, der diese ganze Aufregung noch einmal weiter angeheizt hat. Nicht nur dieser offensichtliche Missbrauch von Gewalt, sondern auch, dass die Reaktion wieder einmal sehr zögerlich ist.
Habe ich dich da richtig verstanden? Die Polizisten in den USA werden sozusagen von der Justiz durchaus nachsichtiger behandelt, wenn es um solche Verbrechen geht, als andere US-Bürger?
Na, grundsätzlich muss man erstmal sagen, die Polizei ist ja sozusagen Ausübung der staatlichen Gewalt. Das ist in Deutschland nicht anders als in den USA. Also wenn überhaupt jemand eine Waffe ziehen darf oder Gewalt einsetzen darf, dann sind das im begrenzten und definierten Rahmen Polizisten. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann gibt es hier durchaus Gesetze oder Gesetzesauslegungen, die eben halt Polizisten durchaus entgegenkommen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also wenn ein Polizist glaubhaft versichern kann, dass er sich in einer Situation gefährdet gefühlt hat, dann wird ihm ein Gewalteinsatz leichter nachgesehen, auch wenn er falsch war. Das ist sozusagen die Rechtslage. Und dann kommen wir in den ganzen Bereich, der dann traditionell eher begründet ist oder der dann mit den Strukturen hier zusammenhängt. Also die Polizei in den USA ist anders organisiert als in Deutschland. Die meisten Polizeien sind lokale Behörden, werden von den Gemeinden, von den Städten betrieben und haben da einen relativ großen Gestaltungsspielraum. Also es gibt Polizei wie hier in Washington, die sehr gut ausgebildet ist, die sehr gute Erfahrung hat, zum Beispiel auch große Menschenmengen zu steuern durch die vielen Demonstrationen, die es hier in der Stadt gibt. Anderswo kann es dann sein, dass eine kleine Gemeinde auf dem platten Land sich einen Polizisten leisten kann. Und wenn Steuereinnahmen ausbleiben, dann kriegt er auch mal kein Geld. Das heißt, dann fällt zum Beispiel auch Ausbildung aus. Also es gibt keine standardisierte Polizistenausbildung, sondern in manchen Fällen kriegen die für 3 Monate Schießtraining und so eine Grundlagenausbildung, was das Recht angeht, und dann werden sie auf die Streife geschickt. Und das ist natürlich ein Problem, dass viele Polizisten schlecht ausgebildet sind. Dann aber wiederum man sich lokal natürlich kennt. Die örtlichen Ankläger müssen mit der örtlichen Polizei zusammenarbeiten. Das heißt, ist ein Ankläger wirklich bereit, sich mit dem örtlichen Polizeichef anzulegen oder nicht? Und diese ganzen kulturellen Probleme kommen dann noch oben drauf.
Und diese Tat in Minneapolis ist ja jetzt nun wirklich nicht die erste, sondern es ist im Gegenteil eine weitere in einer scheinbar unendlichen Abfolge von ähnlichen Verbrechen an Schwarzen, begangen durch Polizisten. Ich sage jetzt einfach mal Verbrechen, obwohl ich natürlich weiß, es hat keinen Prozess gegeben. Gibt es denn da nicht in den USA jetzt mal langsam so eine Bewegung, die sagt, Leute, wir müssen etwas ändern an der Arbeit der amerikanischen Polizei? Gibt es da nicht so einen Moment, so eine Art Erwachen?
Es gibt immer wieder ein Erwachen und es gibt immer wieder Vorfälle. Es gibt so viele Vorfälle, fast täglich Vorfälle, über die hier dann nur manchmal noch national berichtet wird. Also selbst in den vergangenen Tagen in Louisville in Kentucky ist eine Krankenschwester in ihrem Bett erschossen worden, weil die Polizei bei einem Antidrogeneinsatz die falsche Wohnung gestürmt hat. Auch sie war schwarz. Es gibt Vorfälle, ein schwarzer Autofahrer, der ein Stoppschild überfahren hat und dann kurze Zeit später von 4 Streifenwagen umstellt mit gezogener Waffe die Hände auf dem Rücken auf einem Rasen liegt. Es gibt immer wieder Vorfälle und es ist auch statistisch in Studien bewiesen, dass besonders Schwarze und auch besonders schwarze Männer übermäßig von solchen Polizeiübergriffen betroffen sind. Ich habe die Tage eine Statistik gelesen, dass für junge schwarze Männer in den USA ein Polizeieinsatz einer der Haupttodesursachen ist. Und das wird immer wieder festgestellt, es wird immer wieder beklagt. Es gibt dann wie jetzt auch wieder eine Debatte, eine öffentliche Debatte, die dann aber nach ein paar Tagen wieder abflaut und dann nicht wirklich zu Reformen führt. Es gibt dann auch unterschiedliche Lager natürlich. Es gibt gerne auch in konservativen Kreisen die Debatte eher auf Seiten der Polizei, die Polizei zu schützen, die hier in den USA einen schweren Job hat. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind ein Land hier, in dem Waffen überall frei verfügbar sind. Polizisten bringen sich täglich in Gefahr, wenn sie auf Streife gehen und entsprechend manchmal überreagieren sie auch. Andererseits aber gibt es eben halt einen tiefsitzenden Rassismus, wenn man einen Schwarzen sieht als Polizisten oder für manche Polizisten, wenn sie einen Schwarzen sehen, einen schwarzen Verdächtigen sehen, überreagieren sie eher als bei weißen Verdächtigen. Das ist festgestellt, das ist beklagt, aber die große Frage ist, wie ändert man das? Und da kommen wir sicherlich wieder in die Richtung, Polizei ist dezentral organisiert, es ist lokal organisiert, es ist schwer, einen Meinungswandel, einen Mentalitätswandel zentral zu verordnen. Er muss von unten kommen und daran scheitert es leider Gottes immer wieder.
Und wenn wir mal nach ganz oben gucken, welche Rolle spielt der US-Präsident in dieser ganzen Kontroverse?
Es ist in diesem konkreten Fall erstaunlich, dass er sich sehr mitfühlend dem Opfer gegenüber geäußert hat und der Familie. Er hat die Polizisten in diesem Fall nicht in Schutz genommen, was in anderen Fällen anders war. Trump und seine Republikaner sind eher polizeifreundlich. Es gibt Vorfälle, dass zum Beispiel Polizeigewerkschafter offen für Donald Trump Wahlkampf gemacht haben. Also da ist eher eine Verbindung in der Richtung zu sehen. In diesem Fall war das anders, was den Tod von George Floyd angeht. Jetzt natürlich die Ausschreitungen hat Donald Trump wieder heftig kritisiert. Er hat die Täter als Schlägertypen bezeichnet, was ihm gleich wieder einen Rüffel von Twitter eingebracht hat. In diesem Fall also natürlich Ausschreitung kann er möglicherweise als Präsident auch nicht gutheißen. Aber es ist interessant zu sehen, dass in diesem Fall, wo wirklich ein Polizist ganz offensichtlich vor laufender Kamera einen Menschen umgebracht hat, unnötigerweise. Ich habe bei Fox News, auch eher ein konservativer, polizeifreundlicher Sender, Analysten gehört, die diesen Einsatz kritisiert haben. Es gibt Stellungnahmen von Polizeichefs aus dem ganzen Land, die diesen Polizeieinsatz kritisch gesehen haben. Das ist eher unüblich, weil normalerweise gibt es diesen Chorgeist in der Polizei, man kritisiert sich nicht gegenseitig. Aber dieser Fall, dieser Tod ist so kritikwürdig, so falsch, dass selbst in diesem Fall diese alten Lager nicht wirklich eine Rolle spielen. Aber wenn es dann um die Debatte geht, was muss geändert werden? Ja, dann haben wir wieder die Frage, muss die Polizei sich ändern und wie weit muss sie sich ändern und haben wir hier überhaupt ein Problem?
Was würdest du denn sagen, meine letzte Frage, was wird man da in den USA in den kommenden Tagen erleben? Plätschern diese Demonstrationen, diese Proteste langsam aus und dann geht man über zum Alltag, bis die nächste ähnliche Tat kommt? Oder kann das ein Wendepunkt gewesen sein hier?
Ich befürchte, dass das kein Wendepunkt war. Dafür gab es zu viele ähnlicher oder noch fürchterlichere Taten, die keine Wendepunkte waren. Es wird die Debatte geben. Sie wird hier und da auch neue Erkenntnisse zutage bringen. Aber ich befürchte, es wird kein Wendepunkt sein. Es wird ähnliche Vorfälle in der kommenden Zeit wieder geben.
Ein betrüblicher Abschluss dieses Gesprächs, aber trotzdem danke für deine Einschätzung, Jan. Vielen Dank.
Gerne.
So, und wir holen einmal tief Luft und kommen zu einem wirklich völlig anderen Thema. Und zwar zu einem Thema, das hier bei uns in Deutschland spielt. Tourismus nämlich. Tourismus in diesem Corona-Frühjahr. Und wir gucken nach Bayern. Das war ja am Anfang das Land, das vorgeprescht ist beim Corona-Shutdown. Und jetzt pünktlich zu Pfingsten sollen dort in Bayern viele Touristenattraktionen wieder zugänglich sein. Michael Watzke verfolgt für uns alles, was in Bayern passiert, politisch, aber auch touristisch. Hallo Michael, grüß dich.
Servus Tobias.
Michael, was macht denn jetzt zu diesem Pfingstwochenende alles wieder auf?
Fast alles. Also Hotels und Campingplätze dürfen wieder Urlauber empfangen in Bayern. Freizeitparks dürfen öffnen. Ich war mit meinen Kindern letztes Wochenende schon in einem Dinosaurierpark, der geöffnet hatte. Die Bergbahnen fahren wieder. Ganz wichtig für Berg- und Alpentouristen. Fluss- und Seenschifffahrt ist möglich. Und auch die bayerischen Schlösser und viele andere Attraktionen sind wieder besuchbar, wenn auch mit strengen Hygienekonzepten und verringerten Besucherzahlen. Das ist sehr wichtig für den Tourismus und natürlich die Biergärten, die sollen ab nächster Woche sogar bis 22 Uhr öffnen dürfen. Dann fühlt es sich fast schon wieder so an wie vor Corona in Bayern.
Und dann in den Biergärten aber wahrscheinlich alles schön mit Abstand. Also hier eine Bierbank und 2 Meter weiter die nächste.
Ja, und nur mit Fernprost zur Nachbarbank tatsächlich. Und an einem Biertisch dürfen auch nur 4 Personen sitzen und nur aus 2 verschiedenen Hausständen. Also ein richtiger Stammtisch ist nicht möglich. Ich habe eine schöne Reportage gemacht für unsere Wirtschaftsredaktion in den vergangenen Tagen und habe einen 90 Jahre alten Stammtischbruder in der Gaststätte Nockerberg getroffen. Und er hat gesagt, ja, wir müssen halt Abstand halten, gell? Und er hat auch brav seinen Mundschutz aufgezogen. Aber er hat sich gefreut, dass er über 4 Tische verteilt, dann doch wieder den Stammtisch einberufen konnte, den es schon seit 40 Jahren gibt. Also es geht schon wieder, wenn auch noch nicht ganz so wie früher.
Gut, Michael, diese Bilder von Restaurants und Cafés überall in Deutschland, in Europa, haben wir schon viel gesehen. Jetzt habe ich gelesen, du hast es auch gerade gesagt, Schlösser und Seen, die werden jetzt auch wieder zugänglich. Bei Schlössern, da habe ich mich sofort gefragt, wie wichtig sind die eigentlich für die Wirtschaft in Bayern?
Sie sind für die Wirtschaft wichtig, weil sie Besuchermagneten sind. Allein das Schloss Neuschwanstein zieht pro Jahr 1,5 Millionen Besucher an. Pro Tag etwa 6.000 Besucher kommen allein nach Neuschwanstein. Die Schlösser in München, die Residenz und Nymphenburg ziehen auch Millionen Besucher pro Jahr an. Also allein das ist wichtig, aber sie sind auch Symbol. Symbol für das Lebensgefühl in Bayern, für die Vergangenheit Bayerns, diese königliche Vergangenheit. Viele der Schlösser sind ja von Ludwig II., dem Kini, erbaut worden oder von seinem Großvater Ludwig I. Sie spielen also auch für das Lebensgefühl und für das Selbstverständnis und auch das Selbstbewusstsein in Bayern eine große Rolle, spielen also eben auch eine wirtschaftliche Rolle und die ist nicht zu verkennen. Als jetzt bekannt wurde, dass in der nächsten Woche diese Schlösser und teilweise jetzt schon am Wochenende wieder öffnen, da war das für viele Bayern eben auch etwas Symbolisches. Wenn die Schlösser wieder aufmachen, dann ist Bayern wieder richtig da.
Wie sind diese Gebäude, wie sind die Schlösser denn eigentlich durch diese Krise gekommen? Was gab es da für Probleme? Also abgesehen jetzt von den Besucherzahlen natürlich.
Naja, kommt ganz drauf an, wem sie gehören. Die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung, eine Staatsbehörde, die dem Innenministerium unterstellt ist, die ist ja die Verwalterin der bekanntesten Schlösser, also Nymphenburg oder Schloss Neuschwanstein oder Linderhof oder Herrenchiemsee. Diese Schlösser müssen sich, glaube ich, das sage ich jetzt mal so salopp, finanziell nicht die allergrößten Sorgen machen, denn der Staat steht dahinter und er wird diese Einnahmeausfälle verkraften und kompensieren. Die Schlösser haben es teilweise sogar dadurch genutzt, dass sie jetzt Reparaturarbeiten vorgezogen haben oder Reparaturarbeiten tagsüber gemacht haben, die sie sonst nur nachts machen konnten. Gerade Schloss Neuschwanstein ist momentan eine große Baustelle und da hat man vieles vorziehen können an Innenraum- und Eingangsbereich-Reparaturen, die man sonst bei normalem Besucherbetrieb eben nicht hätte machen können. Also die, glaube ich, müssen sich nicht so große Sorgen machen. Was anderes ist es bei den vielen privaten Schlössern oder den Schlössern, die in der Hand der Kommunen oder anderer Körper sind, bei denen ist es schon schwieriger. Ich kenne einen Schlossbesitzer, der zwar nicht namentlich genannt werden möchte, aber der sich über Wasser hält für dieses große Schloss und den Unterhalt, indem er eben Hochzeiten in seinem Schloss anbietet und Banketts und solche Sachen. Das ist halt jetzt 2 Monate lang ausgefallen und diese Einnahmeausfälle, die tun vielen, wenn sie nicht gerade ganz reiche Adlige sind, enorm weh und da wird es auch passieren, dass das eine oder andere Schloss am Ende pleite geht.
Gut, soweit also die Lage bei den Schlössern. Das andere große Stichwort sind die bayerischen Seen. Kennen auch viele möglicherweise auch nur vom Vorbeifahren auf dem See Richtung, weiter Richtung Süden. Seen überall in Bayern spielen da eine große Rolle. Die werden jetzt auch wieder geöffnet. Sind die jetzt alle total sauber, weil monatelang niemand drin war?
Tobias, bayerische Seen waren immer schon sauber, sag ich jetzt einfach mal. Aber nein, ich bin ja kein Touristiker. Nein, aber tatsächlich, die Wasserqualität in den bayerischen Seen ist gut. Sie ist jetzt sicherlich noch besser, weil sie eben nicht belastet wurden in den letzten Monaten, weder von Badenden noch von Schiffsverkehr. Aber ich glaube, vor allem die Vögelwelt und die Natur an den Seen hat besonders sich gefreut oder wahrscheinlich hat sich der ein oder andere Haubentaucher gewundert, warum da so wenig los ist. Das wird sich jetzt ändern. Ich glaube, dass die Wasserqualität nicht in Gefahr ist, aber weil eben auch noch die Hallenbäder und teilweise Freibäder geschlossen haben, wird es einen Run geben bei gutem Wetter auf die bayerischen Seen und das wird sicher heftig. Das wird heftig für die Infrastruktur, für die Parkplätze, aber eben auch für alles, was zum Betrieb eines Badesees gehört. Also Starnberger See, Chiemsee, Tegernsee, die großen Seen, aber auch in Franken, Brombachsee, da wird es in den nächsten Wochen, wenn das Wetter warm und sommerlich wird, sicherlich ordentlich zugehen. Und das ist wichtig für Bayern, dass die Seen auch wieder da sind, dass man baden kann, wenn auch die Wassertemperaturen noch deutlich unter 20 Grad liegen. Aber wichtig ist, dass sie da sind und hoffentlich wird es da nicht zu voll.
Ich wollte es gerade sagen, das ist doch auch ein Albtraum für viele, die das Ganze natürlich unter Corona-Aspekten sehen. Was wird denn da gemacht am Chiemsee, am Starnberger See, um die Leute irgendwie auseinanderzuhalten? Gibt es da Leute, die aufpassen?
Ja, es gibt tatsächlich Ordnungskräfte und es gibt die Polizei, die in Bayern, das ist mein Eindruck, stärker als in anderen Bundesländern tatsächlich überprüft hat und auch bestraft hat, wenn jemand die Abstandsregeln, die ja weiterhin gelten, es gelten ja weiterhin Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht in Bayern, wenn die nicht eingehalten wurden. Man darf sich an den See legen, wenn man genügend Abstand zu den anderen hält und wenn man nur mit den Mitgliedern eines oder eines weiteren Hausstandes zu tun hat, wie das so schön heißt. Aber wenn man sich an diese Regeln nicht hält, wenn der See zu voll ist oder auch die Badewiese, die Liegewiese, dann ja, kann es passieren, dass dort Ordnungskräfte einschreiten. Die Bestrafungen sind happig. Das können Summen in die 100 Euro gehen. Und das wird überprüft. Also für alle, die jetzt auf dem Weg sind aus Deutschland nach Bayern in den Urlaub, die sollten wissen, dass das in Bayern tatsächlich ernst genommen wird und dass man sich daran halten sollte.
Auf Deutschland, aus Deutschland nach Bayern. Sehr schön gesagt. Das ja. sehen sich ja tatsächlich viele so.
Absolut.
Aber jetzt lass uns tatsächlich mal hier über Bayern sprechen, möglicherweise auch über die politische Komponente. Ist das jetzt sozusagen das Zeichen auch von der bayerischen Landesregierung, von Markus Söder, von dem wir ja wirklich viel gehört haben in dieser ganzen Corona-Krise, dass jetzt auch Bayern auf den Zug aufspringt und sagt, hier, wir müssen zurückkommen in den Normalbetrieb. Corona lassen wir jetzt langsam hinter uns.
Ja, Markus Söder hat ja ein feines Gespür dafür, wie viel er den Bürgern zumuten kann und wann er anfangen sollte, vielleicht doch nicht mehr der Allerstrengste zu sein, weil ihm dann seine Wähler, seine potenziellen Wähler von der Fahne gehen. Tatsächlich spürt er, dass vor allem die Gastronomen und die Hoteliers in Bayern sehr stark leiden und nicht nur murren, sondern auch aufbegehren. Die Präsidentin des Bayerischen Gastronomie- und Hotellerieverbandes DEHOGA, Angela Inselkammer, hat Markus Söder in den vergangenen Wochen mehrmals sehr deutlich darauf hingewiesen, dass diese Branche darbt. Und jetzt die Pfingstferien sind natürlich eine Riesenchance für die bayerische Gastronomie und Hotellerie, weil die restlichen Bürger Deutschlands eben noch nicht ins Ausland dürfen und können. Und dann müssen sie ja irgendwo hin, also entweder nach Norden an die Nordsee oder eben an die Alpen. Da können sich jetzt viele Hoteliers und Gastronomen in Ober- und Niederbayern und auch in Franken empfehlen und vielleicht auch Stammgäste der Zukunft generieren, weil sich der eine oder andere sagt, Mensch, warum soll ich eigentlich nach Italien fliegen oder gar weiter weg, wenn es hier in Bayern so schön ist. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist, viele haben es gar nicht bis dahin geschafft. Viele Hotellerien und viele Gaststätten haben schon geschlossen, weil sie diese 2 Monate Lockdown nicht überstanden haben. Und das ist die Situation, in der die bayerische Hotellerie, die der Tourismus steckt, und Markus Söder hat das gemerkt und deshalb jetzt rechtzeitig zu den Pfingstferien auch diese Lockerungen beschlossen.
Michael, ist das tatsächlich die große Hoffnung in Bayern, dass Urlaub im Ausland in diesem Sommer unmöglich bleibt und dass deshalb viele Deutsche nach Bayern fahren?
Ja, und nochmal zu Markus Söder, der flirtet ja sogar mit diesem Gedanken, beispielsweise auch im Austausch mit Österreich. Der hat tatsächlich gesagt, warum sollen nicht die Österreicher mal zu uns nach Deutschland kommen und warum sollen die Deutschen alle jetzt nach Österreich oder noch weiter weg? Ja, das ist tatsächlich eine Hoffnung, die Politiker, aber natürlich auch die Hoteliers haben, dass da ein Umdenken im Tourismus stattfindet. Natürlich nicht zu 100%. Es wird immer welche geben, die ins Ausland und weit weg wollen, aber ein Teil der Touristen, so hofft man, die orientieren sich jetzt stärker ins Inland und da natürlich dann auch nach Bayern. Das könnte eine Folge und dann aus bayerischer Sicht eine positive Folge des Coronavirus sein. Ich habe auch mit Hubert Aiwanger, dem bayerischen Wirtschaftsminister, gesprochen vor kurzem, der ja auch für den Tourismus in Bayern zuständig ist. Auch er hat diese Hoffnung und glaubt, dass die bayerischen Hoteliers und der bayerische Tourismus sich jetzt bei vielen gut empfehlen könnten.
Gut, Michael, und dann gib uns doch bitte mal allen, die nicht in Bayern sind, gib uns doch mal bitte dein Tipp. Was ist das schönste Ausflugsziel bei dir in deinem Bundesland?
Oh, das schönste Ausflugsziel. Das ist gar nicht so einfach. Also es gibt so wunderschöne Plätze. Es gibt die Berge natürlich. Wer mit der Bergbahn rauf will, der spart sich den Aufweg. Aber ich finde zum Beispiel wunderschön auf den Herzogstand am Alpenrand in der Nähe von Benediktbeuern hinaufzuwandern und den Blick nach Süden, nach Österreich, auf die auf die Alpenkette zu genießen und nach Norden aufs Flachland bis nach München zu schauen. Wenn man dann schon am Herzogstand ist, dann ist es auch nicht weit bis nach Benediktbeuern und das wunderschöne Kloster mit dem wunderschönen Biergarten, der dort ist und der auch geöffnet hat, wenn auch mit weniger Plätzen als sonst. Also das wäre ein toller Urlaub. Dann kann man den Zug nehmen und nach München fahren und in München tolle Plätze finden. Also in Bayern, allein in Oberbayern, aber dann kommt ja auch noch Franken und Schwaben und die Oberpfalz dazu. Da gibt es wirklich tolle Ziele. Ich will jetzt hier nicht zum Touristiker Bayerns werden. Ich bin ja der Bayern-Korrespondent, aber tatsächlich kann man hier wunderschön Urlaub machen und wenn man es jetzt muss, weil eben Corona ist, dann kann man es auch genießen.
Okay. Michael, dann vielen Dank für diese Tipps und diese Informationen, Ansichten, Einschätzungen. Danke dir und ein schönes Wochenende.
Danke dir. Schönes Pfingsten.
Danke. Ciao. Und damit ist diese Ausgabe von der Tag auch schon wieder komplett. Uns gibt es wieder neu am kommenden Dienstag, am 2. Juni. Ab 17 Uhr. Hier bei uns in der DLF-Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank bis hierher fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.